Christmashase. Der leckerste Podcast der Welt. Mit Cornelia Poletto und Dennis Wilms.
Oh, das groovt ja mal wieder bei uns.
Es fühlt sich so gut an. Es ist so richtig schöne Jahresendstimmung.
Ja.
Und ich habe so gute Laune. Endzeitstimmung.
Ja, auch bei uns im Podcast.
Boah, das war echt hart.
Das Jahr neigt sich dem Ende entgegen und wir finden, ich habe noch mein Handy an. Ah, macht nichts.
Einmal mit Profis arbeiten.
Ja, es wird Zeit für ein Festmahl für die Ohren und deshalb servieren wir euch heute das Beste vom Besten aus unserem Podcast. Das wird quasi eine Folge voller Highlights, ein Wiederhören mit unseren prominenten Gästen. Wer ist denn alles dabei, Frau Poletto?
Ja, wenn du mich das jetzt so fragst, das mal eben raushauen, das waren so viele tolle Menschen. Ich erinnere Marie Reim, ich erinnere Patricia Kelly, Arne Friedrich, Oli P. war das zweite Mal dabei,
ja.
Johannes B. Kerner, Janina Hartwig und hier meine Kollegin aus dem Norden, Zora Klipp.
Zora Klipp, ja. Genau, die war auch genial. Gibt's eigentlich so Wunschgäste, die du noch so auf dem Zettel hast fürs nächste Jahr, dass wir uns da vielleicht schon mal drauf eingrooven? Wen hättest du mal gerne?
Ja, auf jeden Fall, weil da kann ich auch viel aus dem Nähkästchen plaudern. Also Guido Maria Kretschmar würde ich gerne noch mal haben. Ich finde auch Barbara ist reif.
Barbara Schöneberger
ja. Für unseren Podcast. Natürlich auch tolle Kolleginnen und Kollegen, finde ich auch immer klasse. Also ich bin
da. Frank Rosin zum Beispiel steht noch auf unserer Wunschliste.
Stimmt, die Rose.
Ja, wird auch, glaube ich, ganz gut klappen, denke ich mal.
Wenn wir den nicht kriegen, können wir auch Tarek Rose.
Ja, auch gut.
Zum Beispiel.
Und wir starten ins neue Jahr, das können wir auch vielleicht schon verraten, im Januar auch mit einem geschätzten Kollegen von dir.
Ja, da freue ich mich ganz besonders aus dem benachbarten Österreich.
Ganz genau, ja.
Genau, sagst du nicht. Gesagt aus Wien.
Ja.
Wer könnte das sein? Es ist nicht Juan Amador.
Ich habe übrigens auch einen Wunschgast.
Okay,
ich würde wahnsinnig gerne, ich habe auch schon mal versucht, Kontakt aufzunehmen, aber er hat nicht geantwortet. Kennst du Ben Bernschneider? Das ist so ein Fashion-Influencer.
Ja.
Auch hier aus Hamburg. Er hat einen unglaublich geilen Insta-Kanal und ist eine Stilikone. Und für den ist Kleidung halt Genuss, ne? Und die schönen Dinge des Lebens und
aber dann zieht er uns hier richtig aus.
Nein, Quatsch, wir haben keinen Videopodcast.
Ich zieh dann einfach eine Kochjacke an.
Richtig.
Da kann er nichts sagen.
Und ich komme im Jogger. Also, Ben Bernschneider, wenn du das hier hörst, wir würden dich wahnsinnig gerne einladen und über Genuss mit dir reden. Ich bleib da dran.
Sehr
gibt
gut.
Eigentlich, wenn man jetzt mal in die Kulinarik guckt, gibt es so ein Gericht, das dich durchs Jahr begleitet hat?
Ja.
Nämlich? Ja, außer Pasta.
Pasta.
Ja, gut, okay. Ja.
Kleiner Scherz. Oh.
Ja, du hast an deinem Buch gearbeitet. Pasta Passione. Gerade rausgekommen.
Ja. Und irgendwie gerade letzte Woche ausverkauft gewesen in meiner Buchhandlung heim.
Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ja. Die haben das alle zu Weihnachten unterm Baum wahrscheinlich. Gleich neben meinem Buch Klugen Appetit übrigens.
Ach, ja, sehr gut.
Kochen für mehr Power.
Genau so soll es sein. Ich habe auch auf Amazon gesehen, es ist das zweithäufigst geschenkte Buch zu Weihnachten. Was ich auch sehr, sehr schön finde, dass wir auf Platz 1 der Kochbücher sind in der Rubrik Reis.
Reis?
Das ist unglaublich, ne?
Ja, ich meine, da ist ja noch Luft nach oben, vielleicht auch mal alkoholische Getränke. Ist da eine Wodka-Penne mit drin zum Beispiel?
Nein. Ist da tatsächlich, ja, klar.
Also, ist noch
alles möglich. Packerialer Wodka, richtig lecker, kann ich nur empfehlen. Auch zu Silvester sehr geeignet.
Werbung. Wir freuen uns riesig, einen neuen Partner an unserer Seite zu haben. Und ich wette, viele von euch kennen ihn bereits. Es ist Südtirol. Wer schon mal in dieser traumhaften Region Norditaliens war, der weiß, dass es dort nicht nur um wundervolle Landschaften und faszinierende Kultur geht, sondern auch um außergewöhnliche kulinarische Erlebnisse. Denn Genuss spielt in Südtirol eine ganz besonders große Rolle. Es gibt viele regionale landwirtschaftliche Produkte, die auf diesem kleinen, aber einzigartigen Fleckchen Erde wachsen. Ob frische Äpfel, erlesene Weine oder feine Milchprodukte, sie alle werden vor Ort mit höchsten Qualitätsstandards, jeder Menge Leidenschaft und im Einklang mit der Natur produziert. In Südtirol nennt man das Qualität fürs Leben. Schaut gern doch mal beim nächsten Einkauf, welche Produkte aus Südtirol ihr im Supermarkt findet und gönnt euch ein Stück Südtiroler Genuss. Mehr Infos zu den köstlichen Spezialitäten findet ihr in unseren Shownotes.
Gibt es denn irgendwas, was sich 2024 überrascht hat und vielleicht sogar deinen Küchenalltag verändert hat, wenn du mal so das
also
Jahr
zurückkommst? Also was Einzug erhalten hat in meine Küche und mich unglaublich lecker beeinflusst hat, sind meine adligen Hühner von der Schlei.
Adlige Hühner von der
Adlige
Schlei.
Hühner von der Schlei. Da gibt es einen verrückten Menschen, der auch noch Waldwirtschaft zum Beispiel mit Pferden betreibt und dort Hühner züchtet. Und diese Hühner haben einen unfassbar guten Geschmack und die sind so unfassbar glücklich groß geworden, haben Adelstitel. Deswegen.
Hast du dich mit denen mal unterhalten oder woher weißt du das?
Ja, klar. Mit den Hühnern und dem Besitzer der Hühner. Frederik von Rumor heißt. Da gibt es übrigens eine sehr, sehr schöne NDR-Reportage zu.
Ach.
Ja.
Ich habe auch eine sehr gute Reportage neulich gesehen von meinem Kumpel Wayne Carpendale. Der hat einen Film über seinen Vater gemacht. Howard Carpendale.
Auch spannend.
Kann ich auch extrem empfehlen. Gibt es einen Vorsatz? Bist du jemand, der Vorsätze fasst?
Ja, aber ich glaube es nie.
Nee. Hm.
Meistens gehe ich ja im Januar fasten. Dieses Jahr habe ich mich für Skifahren und Schlemmen entschieden.
Oh, das finde ich immer gut.
Ich finde irgendwie, Skifahren geht nicht ohne lecker essen.
Ja, das Wichtigste ist sowieso das Après-Ski oder der Après-Ski, oder?
Finde ich auch, ehrlich gesagt.
Scheiß doch aufs Skifahren. Ja.
Braucht doch kein Mensch,
natürlich
wenn
nicht.
Die Hütte nah ist.
Es ist ja immer so eine merkwürdige Zeit jetzt so. Man nennt das ja zwischen den Jahren.
Ja,
ne?
Ganz
diese,
dumme
was ist so das Nervigste an dieser Jahresendzeit? Mich nerven diese ganzen, obwohl ich da auch mitmache, mich nerven diese ganzen Fotorückblicke in den Social Media Kanälen.
Finde ich auch anstrengend und ich finde es ganz, ganz anstrengend, diese Menschen, die dann ihre ganzen Geschenke ganz schnell umtauschen wollen.
Ja? Mhm. Ist es bei dir im bekannten Verwandtenkreis?
Nee, weil ich liebe es zu schenken. Und ich mache mir sehr viele Gedanken über meine Geschenke und ich verschenke auch nur Dinge, die ich am liebsten selber behalten würde.
Das mache ich auch.
Und deswegen, es gibt niemanden, der, also jedenfalls hat es mir doch keiner gesagt, meine Geschenke zurückgegeben hat.
Jetzt lehnt sich Frau Poletto aber ganz schön weit aus dem Fenster jetzt.
Ja, weil manche Menschen, denen fällt das ja auch schwer. Also ich sage jetzt mal auch so ein Nähkästchen. Mein Mann hat ein Händchen dafür, mir Dinge zu schenken, die ich nicht so toll finde. Mittlerweile.
Ich hack doch nicht schon wieder auf Rüdiger rum.
Ich hack doch gar nicht drauf. Ich sag's doch einfach nur, weil ich glaube, dass es viele Menschen da draußen gibt, die vielleicht auch eine Partnerin, einen Partner haben, die vielleicht nicht so das Feingefühl das für das perfekte Geschenk
das
hat.
Das ist auch manchmal recht schwierig. Ich habe mich
auch
diesmal auch echt schwer getan. Also ich bin ja ganz neu wieder in Love quasi und es
ja, das ist
was lachst du jetzt schon wieder so blöd? Es ist wirklich nicht einfach.
Das fällt mir unser Vorgespräch ein gerade. Weil ich gesagt habe, dass ich auch, das muss ich euch jetzt verraten. Ich habe gesagt, ich fahre jetzt gleich zu einem Catering nach Bostedt und dann sagt der Hase, ja, da habe ich auch eine Ex-Freundin. Und daraufhin habe ich gesagt, gibt es eigentlich in Deutschland noch irgendeinen Ort, wo es nicht eine Ex-Freundin
ist,
von
ist so frech. Es ist so frech, weil es stimmt überhaupt gar nicht.
Nein,
es
das war jetzt Zufall, auch total
das
gemein.
Das ist einfach polemisch jetzt.
Ja. Und man muss ja auch ganz ehrlich sagen, diese ganze Schenkerei nervt ja auch, weil zum Beispiel wir zwei Hasen, ja, wir haben uns nichts geschenkt.
Nein, wir schenken uns unsere Zeit.
Genau.
Mehrfach im Jahr.
Ja, weil Liebe schenken.
So. Oh Gott.
Das ist auch wirklich was sehr, sehr, sehr Schönes.
Junge.
Zeit.
Ja.
Ich schenke auch gerne Essen.
Ja, das stimmt.
Das ist das Einzige, was ich kann.
Ich habe dieses Jahr auch sehr gut gegessen. Oh. Und bei dir vor allem. Das bringt mich zur alles entscheidenden Frage. Was war der schönste Genussmoment des Jahres? Mir fallen da nämlich bei mir gleich drei ein. Ich bin mal gespannt.
Also wenn ich jetzt erstmal so an einen Restaurantbesuch denke, dann muss ich sagen, hier an dieser Stelle wäre übrigens auch ein toller Gast nochmal, Jan Hartwig in München. Hm. Das war wirklich kulinarisch das absolute Highlight für mich.
Das glaube ich.
Und natürlich die Charlotte von der Schlei, also meine adligen Hühner. Mhm. Und ansonsten, ich habe gerade einen Riesentopf Bolle gekocht.
Das ist
gekocht.
Bei dir aber auch schwer. Ne? Du hast so viele leckere Momente wahrscheinlich gehabt im letzten Jahr.
Ja, ich futter ja eigentlich jeden Tag.
Richtig. Soll ich dir meine drei nennen?
Ja, bitte.
Also, Platz drei war bei dir das Champagner-Tasting in der Cucina. Das war wirklich sehr, sehr lecker. Platz zwei war unsere Auktion in der Pferdeklinik in
Hamburg. Oh, das war toll,
das war wirklich toll, auch ein ganz großartiges Dinner. Und uneingeschränkt Platz eins war Geigeralm in der Steiermark,
Das
wir gegessen haben zusammen auf unserer Steiermarkreise.
Ich war ja übrigens nochmal beim Richard Rauch, ne? Ich habe da nämlich gekocht.
Und wie war's?
Wir haben noch damals eigentlich in so einer Schnapslaune, würde ich mal sagen, gesagt, Richie. Hier komm, Richie, du gehst raus, machst Service und die Nur Sonja und ich,
Schwester
und, wir kochen gemeinsam, also Forehands Dinner und das war ein wunderschöner Brückenschlag zwischen meiner ja leicht italienisch angehauchten Küche und steirischen Spezialitäten von der Sonja. War
bist
super.
Bist du wieder nach Graz geflogen? Ich habe nämlich eine Weihnachtsmail vom Grazer Flughafen bekommen.
Ich auch. Und mit so einem kleinen Sternchen.
Ja, vielen Dank dafür.
Hallöchen nochmal, vielen Dank an den Grazer Flughafen. Wir sind nämlich jetzt VIP-Gäste und kriegen Weihnachtssterne von euch.
Genau.
Danke.
Waren wir schon vorher, wir wurden sogar auf dem Rollfeld abgeholt.
Dieses Mal übrigens nicht.
It's mad, nein?
Nein.
Oh, naja, vielleicht wieder beim nächsten Mal.
Ich hatte es aber auch nicht
halt nicht mit mir gereist.
Das stimmt.
Was können wir da 25 erwarten? Hast du schon irgendwelche Pläne?
Ich habe ganz, ganz viele Pläne, aber ich verrate sie nicht.
Oh, ne? Oh, schade.
Nee, weil das wird ein Knall.
Ja.
Das wird ein richtiger Knall.
Das wird ein richtiger Knall?
Yo,
wann
yo.
Können wir denn drüber sprechen?
Ich würde sagen, na, Anfang Februar spätestens.
Oh, ja. Geil.
Ich bin nicht schwanger. Du merkst nicht, ich bin irgendwie so ein bisschen.
Hattest du schon ein Glas Champagner? Oder?
Nee, ich habe gerade hier meinen ersten Kaffee getrunken.
Ein Carajillo mit ein bisschen Rum.
Nein, auch das nicht. Nein, ich muss ja noch nach Bo steht.
Ah ja, richtig. Mein Jahr wird mit einer wunderbaren Reise starten. Ich freue mich,
ich fliege
nach Amerika und gehe in die Karibik und nach Mexiko. Das wird richtig toll. Also ich mache mich erstmal so richtig schön vom Acker.
Da bin ich ein bisschen neidisch.
Und werde ein bisschen Sonne tanken.
Dann sieht der Hase noch besser aus.
So, jetzt machen wir uns noch ein bisschen gemütlich und gucken mal so ein kleines bisschen akustisch zurück. Schnappt euch am besten ein Gläschen Wein, den letzten Weihnachtskeks oder einfach nur so ein bisschen Ruhe und kommt mit auf einen genussvollen Rückblick auf unseren Podcast in 2024. Hier kriegt ihr nochmal ein Best-of unserer Gäste, ein paar Highlights in Ausschnitten und wir sagen, rutscht gut ins neue Jahr und alles, alles Liebe von den Hasen.
Ja, alles Liebe und guten Rutsch auch von mir.
Hier ist die wunderbare Marie Reim.
Hi, ich freue mich. Dankeschön.
Hallo Marie.
Marie, schön, dass das geklappt hat. Wo erreichen wir dich? Zu Hause?
Ja, ihr erreicht mich gerade zu Hause. Ich habe heute Morgen meinen Garten etwas frisch gemacht, weil ich habe das Gefühl, es wird langsam Frühling. Und jetzt sitze ich hier ganz gemütlich mit einem Tee und freue mich auf den Podcast mit euch.
Ich durfte dich ja auch begleiten und anfeuern jetzt beim ESC-Vorentscheid, den wir ja gerade hinter uns haben. Da musst du uns natürlich ein bisschen von erzählen. Du bist im Mittelfeld gelandet, bist aber damit gar nicht unglücklich, ne?
Überhaupt nicht. Also zum einen hätte jetzt, wenn ich jetzt gewonnen hätte, hätte jetzt im Mai dringend ein Album hergemusst. Und ich muss sagen, ich bin ja so viel im Studio momentan und ich habe so viele ganz, ganz, ganz tolle Songs geschrieben, an die ich sehr, sehr glaube. Und es wäre so schade, wenn die alle einfach nur auf einem Album gewesen wären und nicht als Single rausgekommen wären. Und jetzt habe ich natürlich so ein bisschen die Freiheit zu sagen, oh, ich mache weiter, so wie ich das eigentlich gerade am Laufen hatte. Und dazu kommt, ich habe gesehen, dass ich von allen Teilnehmen, oh Gott, das klingt jetzt richtig böse, aber ich freue mich sehr darüber, dass ich von allen Teilnehmern, die mit den meisten Airplays bin und in den Schlager, im Schlager natürlich in den meisten Charts jetzt irgendwie auf Platz 1 gelandet bin und das habe ich vorher noch nie gehabt, heißt eigentlich habe ich den größten Gewinn daraus gezogen, dabei teilzunehmen. Ja, und da bin ich sehr stolz drauf. Was hörst du denn so privat an Musik, Conny?
Ich bin tatsächlich jemand, der so ein bisschen rockiger unterwegs ist.
Oh.
Ich mag auch echt, daran merkt man, dass ich wirklich alt werde. Ich habe mich tierisch gefreut. Ich gehe dieses Jahr zum Rod Stewart-Konzert im Juni.
den gibt's noch?
Dann ist ich mag halt wirklich auch so Stones-Geschichten und sowas ist schon meins. Aber ich habe auch einen Mann, der Schlager liebt und von daher gibt's auch viel Schlager bei uns.
Ja, der Rüdiger. Oh. Der Rüdiger ist nämlich wirklich eine kleine Schlagerrakete.
Genau.
Schöne Grüße, der hört jeden Podcast von uns. Insofern, Rüdiger, schöne Grüße. Was ja so ein bisschen, wenn man an den alten Schlager denkt, mitschwingt, dass es da durchaus ein paar Leute gab, die mit ihrem Schicksal quasi so ein bisschen gehadert haben als Schlagersänger, ne? Ob man jetzt an Roy Black denkt oder wie auch immer. Das ist, wie ich finde, in der heutigen Generation von neuem Schlager überhaupt gar kein Thema mehr, weil der Schlager viel, viel verbreiteter geworden ist als früher, ne?
Da haben wir aber auch einen Großteil der lieben Helene Fischer zu verdanken. Weil seitdem die angefangen hat, die hat den Schlager einmal so ausgeweitet. Durch die haben wir so viele neue Schlagerfans bekommen. Ich glaube, solche Arenen oder hier, was sie da letztens in München, glaube ich, war das gemacht hat. Ich glaube, das hätte vorher sonst keiner im Schlager mehr so krass geschafft. Ja, und ein Stadion zu füllen. Ja, klar, vielleicht mit einer Schlagernacht oder sowas. Das füllt die Arenen, wenn mehrere Künstler auftreten. Aber Helene hat schon was richtig Fettes gerissen. Und die hat den Schlager wieder sehr, sehr, sehr sexy gemacht. Und ich finde, das ist genau die richtige Richtung, weil jetzt habe ich gar nicht mehr so viel Arbeit, sondern kann einfach meinen Weg, wenn das alles eh schon so ein bisschen Gewohnheit geworden ist, Schlager kann sexy sein, finde ich gut, jetzt kann ich da einfach meinen Weg gehen.
Jeder, der bei uns sich meldet, der muss zumindest einmal Farbe bekennen. Kannst du was am Herd oder bestellst du eher?
Oh, ganz ehrlich, ich koche für mein Leben gerne. Ja, aber meistens, wenn ich koche, dann möchte ich so ein bisschen die Zeit dafür haben. Dann möchte ich, dass meine Bolognese auch ein paar Stunden lang kocht, ja. Und manchmal, wenn ich die Zeit nicht habe, dann bestelle ich tatsächlich auch einfach mal. Aber zum Beispiel so vor allem Fleischgerichte oder so bestelle ich nicht gerne. Weil Fleisch oder sowas möchte ich immer wissen, was ich da auf meinem Teller habe. Und möchte ich gerne selber schneiden und selber, also das muss bei mir alles frisch sein. Nee. Deswegen, ich koche schon unfassbar gerne. Nur eine Sache gibt es bei mir nie und die wird es auch bei mir nie geben. Und das ist Fisch.
Ah, okay.
Gar kein Fisch. In keiner, guck mal, wir waren gerade sprachlos.
Ja, weil wir gerade unseren Skrei hier so beworben haben. Aus religiösen Gründen oder weil du es nicht magst?
Ich finde den Geruch einfach abartig ekelhaft. Und egal ob Fischstäbchen oder Sushi oder Lachs oder was ist da. Ew, nein.
Okay.
Ich bin auch so schlimm, dass wenn jetzt jemand neben mir Fisch isst, manchmal muss ich aufstehen. Ich kann das nicht riechen. Ich kann es nicht riechen. Und wenn dann jemand fragt, darf ich bei dir probieren und die Gabel vorher Fisch berührt hat, also da bin ich so pingelig, das ist richtig peinlich. Also da kriege ich wie so Panikattacken vor Fisch.
Das ist witzig, so jemanden habe ich noch nie kennengelernt. Also ich kenne Leute, die irgendwie allergisch reagieren oder so, aber die sich so richtig vor Fisch ekeln, habe ich noch niemanden kennengelernt.
Nee, ekelhaft.
Von wem hast du denn Kochen gelernt? Waren das deine Eltern oder waren das deine Großeltern oder hast du dir das selber beigebracht oder wie hast du den Dreh zur Küche gekriegt?
Also wenn ich von einem nicht gelernt habe, dann ist es von meinem Vater. Tut mir leid, das musste ich jetzt sagen. Der kann nämlich nicht kochen. Bei dem kommt immer so Miracoli oder sowas auf den Tisch oder der bestellt oft. Ich glaube, meine Mama hat hin und wieder mal gekocht und die hat das auch ganz gut gemacht. Also das war wirklich so. Oh Gott, das ist nichts Gemeines. Es war so durchschnittlich bis gut, ja. Es war voll in Ordnung für Kinder, die gegessen haben. So. Aber so richtig kochen gelernt habe ich durch meine Patentante. Weil die hat mir irgendwie, ich bin ja mit 15,5 damals schon ausgezogen und habe aber schon in meine ganze Kindheit und immer Zeit mit ihr auch ganz oft verbracht. Und ich habe auch immer noch ein rosa gestrichenes Zimmer für den Notfall da und einen Hausschlüssel, dass wenn was ist, dann kann ich da hinkommen. Und wir haben auch an Weihnachten immer zusammen gekocht, gebacken und von der habe ich sehr, sehr viel gelernt, weil die lässt sich auch immer gerne Zeit und die improvisiert auch manchmal, wenn sie gar nicht genau weiß, was sie kochen will. Und das hat immer toll geschmeckt und deswegen, die hat mich so ein bisschen da reingebracht.
Und es ist natürlich EM und daher gibt es ein EM-Spezial bei Iswas Hase und wir haben einen ganz besonderen Gast, nämlich den Fußballspieler, Trainer und Funktionär
Arne Friedrich.
Ja, herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Wir freuen uns sehr.
Stimmt es, dass du in einem, wie nennt man das, einem Küchenhersteller deine Ausbildung gemacht hast?
Ja, du bist ja, oder ihr seid ja super vorbereitet. Das stimmt in der Tat. Das war, ja, ich kann die, den...
Doch, nenn es. Nenn die Marke, okay. Natürlich.
Wir Simatic, haben Simatic aus Löhne. Das ist, ich glaube, 10 Minuten von meinem Geburtshaus entfernt. Ich bin in Bad Oeynhausen aufgewachsen und geboren und Simatic ist ein sehr renommiertes Küchenstudio. Und ich hatte zu der Zeit überhaupt keine Ahnung, was ich mache. Also es stand noch nicht fest, dass ich Fußballprofi werde und meine Eltern haben mich immer gedrängt, ja, was willst du denn jetzt arbeiten und du musst ja irgendwas machen. Und dann habe ich eine Lehre zum Industriekaufmann gemacht und so bin ich so in diese Küchenwelt eingedrungen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich da irgendwelche tollen Sachen gemacht habe während der Ausbildung.
Das machen wir heute.
Genau, aber das waren meine ersten Berührungspunkte. Kochen ist gar nicht meins. Ich war mal einmal in einer Kochshow. Ich weiß nicht, ob ihr das recherchiert habt. Und zwar bei Grill den Hensler.
Wir wissen alles.
Das war ein Fiasko. Das war wirklich ein Fiasko. Ich hab mir eigentlich gesträubt, dahin zu gehen, obwohl ich Kochshows eigentlich mag. Aber ich weiß, dass ich halt keine Ahnung habe. So, und dann haben die gesagt, komm, jetzt gehst du dahin. Und ich so, okay, gehe ich in die Kochshow. Und dann hatte ich eigentlich ein ganz einfaches Gericht, eine Vorspeise, weil die wussten, dass ich überhaupt nicht kochen kann.
Fangen wir erstmal klein an mit Vorspeise.
Genau, aber ich musste schnibbeln, also ich musste Sachen schneiden. So, dann hatte ich Kochtöpfe auf dem Herd, was ja üblich ist. Und nicht nur einen, sondern mehrere. Und ich habe so Panik bekommen, weil ich gesehen habe, dass da eine Kochtopf irgendwie überschwappt. Dann habe ich mir einen Finger geschnitten, also beim Testen zu Hause, ne? In Finger geschnitten und dann bin ich panisch geworden, habe irgendwelche Sachen aus den Schränken geholt und meine Küche ist weiß, das ist ein Country-House oder Country-Style-Küche. Es sah aus wie ein Schlachtfeld, überall Blut und in der Fingerkuppe, ich meine, da kommt ja auch relativ viel Blut raus. Eine Katastrophe.
Es ist der klassische Fall von being overprepared, Conny. Ist das der größte Fehler, den man in einer Kochshow machen kann, sich zu doll darauf vorzubereiten?
Ja, also dass man das mal so ein bisschen übt, also nicht blutig, aber das ist vielleicht nicht verkehrt, aber manchmal sollte man es einfach auf sich zukommen lassen, weil es wird sowieso immer anders, als es geplant ist.
Du hast das ja auch als Spieler erlebt, jetzt bei der EM 2000, bei der WM 2006, EM 2004 war, glaube ich, deine erste, ne? Und dann EM 2008, WM 2010 und nach der EM 2012 hast du quasi Schluss gemacht. Inwieweit kommt sowas bei den Spielern an, so eine Dynamik, die sich da entwickelt?
Das ist eine interessante Frage, denn so wie ich es jetzt mitbekomme, habe ich es damals nicht mitbekommen. Also gerade bei der WM 2006, das war meine erste WM, da war ich schon sehr fokussiert und irgendwie auch ein bisschen nervös, muss ich auch dazu sagen. Also ich hatte eigentlich eher so den Kopf dabei, wie spiele ich bestmöglich ohne Fehler zu machen. Das ist übrigens auch ganz interessant, weil wenn man jetzt mal die WM 2010, also in meinem Fall, und die 2006 vergleicht, dann habe ich die 2006 WM eigentlich gespielt, um keine Fehler zu machen, was ein Riesenfehler war. Und 2010 habe ich einfach gespielt, weil ich Lust hatte und einfach nicht groß drüber nachgedacht. Ich war natürlich auch erfahrener und das Ergebnis für mich persönlich war natürlich dann auch nochmal ein anderes. Aber diese gesamte Fankultur kriegt man natürlich nur so über TV-Ausschnitte mit. Ich hatte mit meinen Eltern mal gesprochen, auch damals mit meiner Freundin bei der EM 2008. Da haben wir das Finale in Wien gespielt gegen Spanien und die haben sich eine super Nacht da gemacht. Irgendwie ein halbes Hotel leer getrunken und richtig Spaß gehabt und mit den Fans gefeiert. Das haben wir natürlich alles nicht mitbekommen. Fand ich schade, aber auf der anderen Seite, ich bin so privilegiert, dass ich das als Spieler miterleben durfte und jetzt kann ich ja das Feiern nachholen.
War diese Vorsicht auch dafür verantwortlich, dass du relativ lange ohne Torerfolg warst?
Ja, ich weiß es nicht, ob es das war oder einfach Lack of Skills. I don't know. Aber ich war Verteidiger. Also. Aber es ist schon krass, ne? Ich glaube, wie viel? 76 oder 77 Spiele haben sie?
Meine so stand es zumindest. Also, ich muss sagen, ich bin kein ausgewiesener Experte. Ich finde das sowieso immer so faszinierend. Also, bei mir ist es so, wenn ich in einen Kinofilm gehe, habe ich fast am Ende des Kinofilms, wenn ich rausgehe, schon wieder die Handlung vergessen. Aber ihr Fußballer, bei euch laufen diese ganzen Spiele also auch nachträglich immer noch als Film ab. Ihr könnt euch ja an wirklich jede Einzelheit teilweise noch erinnern, oder ist das gar nicht so?
Da bin ich eine komplette Ausnahme.
Ach.
Ohne Spaß. Ich kann mich an so wenig Dinge erinnern. Klar, mein erstes Spiel, so diese Highlights auf jeden Fall. Aber wenn du mich jetzt fragst, wann haben wir in Bukarest gegen Rumänien verloren? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass es ein grottenschlechtes Spiel war. Und ich glaube, wir lagen zur Halbzeit 3-0 zurück. Oliver Kahn hat sich selber ausgewechselt, weil er keinen Bock mehr hatte. Also, aber auch so Statistiken. Also mit meinen Toren, das ist relativ einfach, ne? Mit einem Tor. Aber diese Statistiken, das interessiert mich null. Und ich glaube, da bin ich schon ein bisschen anders.
Ja, ich finde das immer faszinierend, weil bei mir war es auch so, wenn ich eine Fernsehsendung gemacht habe, oder wir haben ja teilweise 3 Stück am Tag gemacht, ne, da habe ich in der letzten Sendung, in der dritten schon nicht mal gewusst, was wir in der ersten gekocht haben. Oder kannst du dich an jede Einzelne...
Das lag vielleicht auch am Weinkonsum dazwischen.
Conny.
2013 war eins meiner härtesten Jahre. Das war mein Karriereende auch. 2013, 2014. Zum einen hatte ich einen schweren Bandscheibenvorfall und ich hatte unglaublich starke Schmerzen. Ich hatte mich schon mal einmal operieren lassen an der Bandscheibe, wohl wissend, dass es nicht so gut ist, da oft dran rumzuschnibbeln, weil dann Narbengewebe entsteht. Ich wusste nicht, ob es besser wird und vor allem, wann es besser wird. Ich lag 5 Wochen auf dem Rücken. Ich konnte mich nicht bewegen. Ich konnte nicht auf dem Stuhl sitzen. Zur gleichen Zeit ist meine Beziehung auseinandergebrochen nach 14 Jahren, was auch ein harter Schlag war. Zur gleichen Zeit habe ich meine Identität als Fußballer verloren und das war schon hart, muss ich ganz ehrlich sagen. Und vor allem auch, wenn man nicht nur diesen emotionalen Schmerz hat, sondern auch den körperlichen, das ist brutal.
Da warst du noch gar nicht so alt, ne?
34.
Ja, das ist ja noch nicht so das, wo man denkt, okay, jetzt kommt irgendwie mal die angebliche Midlife-Crisis oder so.
Ein bisschen früh noch, ne? Aber es war eine sehr wichtige Zeit, denn in der habe ich am meisten gelernt. Zum einen habe ich sehr tolle Menschen in meinem Leben, Freunde, die mir geholfen haben. Und zum anderen habe ich sehr viel ausprobiert, nachdem ich mich dann wieder regeneriert habe. Das hat wirklich ein halbes Jahr gedauert, um wirklich wieder fit zu sein. Und dann habe ich viele Dinge ausprobiert. Ich wollte diese Fußballscheine machen. Mir war dann aber auch relativ schnell klar, dass Fußball, dass es nicht meins ist, also dass ich kein Trainer sein möchte. So, dann habe ich mit einer Werbeagentur hier in Hamburg mal zusammengearbeitet. Ich habe eine Stiftung gegründet. Ich arbeite als TV-Experte für ausländische Medien. Da waren viele Dinge. Viel gereist, Spanisch gelernt und solche Themen halt gemacht. Und für mich wirklich mal herauszufinden, was kann ich eigentlich noch außer Fußball spielen und was interessiert mich und was kann ich nicht. Und das ist ja auch ein wichtiger Prozess, nicht nur herauszufinden, was man kann, sondern was man nicht kann.
Und man muss natürlich eine finanzielle Unabhängigkeit haben, weil sonst ist das, wenn man Druck hat, noch Kohle zu verdienen.
Absolut.
Verdienen zu müssen, ist das auch nochmal eine ganz andere Sache, die du da gerade schilderst.
Da bin ich total privilegiert und auch dankbar. Ansonsten hätte ich wahrscheinlich irgendeinen Job annehmen müssen, und um sozusagen die Brötchen auf dem Teller zu bekommen. Ganz wichtiger Punkt, ganz klar. Aber ich habe diese Zeit auch sehr genossen, auch dieses Unkomfortable. Für mich war dann auch erstmal klar nach dem Beziehungsende. Ich war ja immer in einer Beziehung, meine ganze Karriere, und vor meiner Beziehung mit ihr habe ich bei meinen Eltern gelebt. Das heißt, ich war nie auf mich alleine gestellt. Und dann habe ich gesagt, was kannst du jetzt machen, um wirklich mal aus dieser komfortablen Situation rauszukommen. Da habe ich mir einen Rucksack gekauft und bin nach Guatemala gereist. Und wusste nicht, auf was ich mich einlasse. Ich habe sogar die erste Nacht im Hostel übernachtet. Und das ist ja auch erstmal so von dieser ganzen Fußballerwelt und alles ist immer toll. Ins Hostel nach Guatemala, das war schon hardcore. Aber was daraus entstanden ist, war der Knaller. Ich war in meinem Zimmer, ich hatte ein Einzelzimmer im Hostel, muss ich dazu sagen. Ich habe jetzt nicht so ein 8er-Zimmer genommen.
Mit dem Schlafsaal.
Genau. So, und habe ich meine Zimmertür zugemacht und ich habe Deutsche auf dem Flur gehört. Dann habe ich überlegt, was mache ich jetzt? Bleibe ich drin? Und da war ich ja noch bekannt oder noch bekannter als jetzt. Oder gehe ich raus? So, und ich habe mich dazu entschieden, okay, ich gehe jetzt raus und sage Hallo oder keine Ahnung. Und so, und die haben mich erkannt. Und das war so witzig, dann haben die gesagt, hier, ein Kumpel von uns ist krank geworden, wir gehen morgen auf den Vulkan Acatenango. Hast du Lust mitzukommen? Ich sage, ja klar, komme ich mit. Ich hatte keine Ahnung, was das bedeutet. Also Antigua ist 1800 Meter, glaube ich, über Null. Und dieser Vulkan 3600 Meter. Und ich schön in kurzer Hose und T-Shirt. 6 Stunden Aufstieg. Und dann haben die mir ein paar Klamotten auch irgendwie geliehen. Und das war die geilste Zeit. Weil nachts irgendwie, daneben ist noch ein Vulkan, der ist aktiv. Fuego heißt der. Und der hat die ganze Nacht Feuer gespuckt. Und haben wir da in unseren Zelten gesessen, eine Art Gitarre gespielt. Und das war so geil. Und auch wieder etwas entstanden aus einer Situation, die ich mir so nicht habe vorstellen können. Und einfach einen Schritt zu gehen, okay, jetzt gehe ich mal doch vor die Tür. Und Guatemala war dann auch irgendwie ganz witzig. Also es war echt schön. Also diese Themen, mal die Komfortzone zu verlassen. Wobei ich muss dazu sagen, danach habe ich nie wieder im Hostel übernachtet.
Wir schalten rüber zu Zora Klipp.
Hallo, wie schön, dass ich da sein darf.
Ja, großartig, dass
das geklappt hat. Wir freuen uns auch. Hallo, Zora.
Du bist im Schwarzwald geboren, aber im Norddeutschland in aufgewachsen. Zeven, ne? Genau, richtig.
Im schönen Zeven.
Wer kennt es nicht? Das heißt, wie bist du denn kulinarisch überhaupt geprägt worden von Haus aus?
Mein Vater ist gelernter Gärtner und meine Mutter arbeitet seit 15 Jahren als Autodidaktin in der Gärtnerei und hat sich das Gärtnern aufgrund meines Vaters auch selber beigebracht. Und wir hatten früher im Garten auch schon immer ein paar Ziegen und Schafe, ganz viele Hühner. Meine Mama hat selber Käse hergestellt und Kaninchen geschlachtet und mein Papa hat halt im Garten alles Mögliche angebaut. Und ich habe von Grund auf irgendwie schon so eine coole Beziehung zu Lebensmitteln gehabt und die Wertschätzung und die Vielfalt irgendwie gesehen.
Und deswegen wahrscheinlich auch den Hang zur veganen und vegetarischen Küche entwickelt?
Ja, das ist so eine Mischung aus, mein Vater hat damals wenig Fleisch gegessen und wenn, dann haben wir es halt selber geschlachtet. Aber was ich gerade eben schon gesagt habe, mir fehlen halt 8 oder knapp 10 Jahre Ausbildung. Und ich habe einfach aufgrund meiner Studentenzeit, da gab es Nudeln mit Pesto, weil ich natürlich keine Kohle hatte. Ich kenne mich da nicht so gut mit aus. Es ist nicht meine Materie und ich habe den Hang dazu irgendwie verloren. Und dann, als ich da wieder angefangen habe zu kochen, war mein erstes Format ein Studentenformat, eine Studentenküche. Da gab es auch nicht viel mit Fleisch. Und dann hat sich dieser Trend entwickelt, dass vegane, vegetarische Küche sowieso irgendwie gerade ein Thema ist. Und dann habe ich einfach gesagt, okay, dann fokussiere ich mich eher darauf, weil ich es eh gut kann, weil es mir irgendwie liegt und weil es auch der Trend ist. Und das ist so eine Mischung aus allem irgendwie.
Ich dachte jetzt, wer in der Gärtnerei aufgewachsen ist und auch noch lebende Tiere erlebt hat quasi, der kann nur vegetarisch und vegan.
Ja, nee, tatsächlich ist es bei mir auch viel fachlich
bedingt. Aber merkst du was, Conny, sie stapelt immer ein bisschen tief.
Ja, ne? Total. Das hat sie überhaupt nicht nötig.
Finde ich auch. Hey, wenn das Fernsehen auf dich aufmerksam wird und du im Fernsehen kochst, dann kannst du zu.
Dann ist man kommerziell.
Dann glaube ich, kannst du davon ausgehen, dass du dein Handwerk doch relativ gut beherrschst, oder Conny?
Absolut, absolut.
Aber da gehört ja so viel mehr dazu. Also wir haben ja auch ganz viele tolle Jurymitglieder zum Beispiel bei der Küchenschlacht, aber nicht jeder davon ist, glaube ich, hat das Zeug dazu, so eine Sendung zu moderieren, weil man irgendwie auf ganz viele Sachen achten muss. Man muss ein ganz bestimmter Typ sein, um im Fernsehen präsent zu sein und um da irgendwie mithalten zu können. Man muss diesen Druck standhalten, der Arbeitsaufwand, nebenbei noch die Läden zu führen. Cornelia weiß, was das heißt. Du machst das ja schon viel länger als ich. Und das ist auch, glaube ich, eine Typfrage, nicht unbedingt nur eine Skillfrage.
Aber da du ja ein paar dieser Sendungen moderierst, kannst du auch davon ausgehen, dass du das recht gut machst. Sonst hätte man dich längst schon wieder
zur Tür gebeten. Da ist sie wieder, geballte Frauenpower.
Genau. Sag mal, kannst du dich noch erinnern, wie war es denn für dich, als du das erste Mal dann auch noch diese Fernsehbelastung dazu hattest? Also als du zum ersten Mal in einem Fernsehstudio gekocht hast, was war das für Gefühl?
Oh, es war unangenehm.
Ja?
Es war bei meinem Nachmittag, es war so ein 10 Minuten Live-Slot und mir hat so das Herz gerast und ich hatte so ein trockenes Pappmaul. Ich wusste überhaupt nicht, wo ich hingucken sollte. Es lag halt vor allem auch daran, weil es dann auch noch live war. Das finde ich sowieso mal ein bisschen aufregender. Aber im Nachhinein fand ich es richtig, richtig cool und habe mich gefreut, dass ich das dann auch noch länger machen durfte.
Was hat dir denn Rainer Sass mit auf den Weg gegeben, als du seinen Part quasi übernommen hast in das?
Gar nichts. Ich habe ihn noch nie getroffen. Wir haben noch nie gesprochen.
Ach Quatsch.
Ja. Und ich weiß nur, dass Rainer Sass ist ja ein sehr spezieller Typ, der auch jetzt nicht unbedingt mit Lobeshymnen um sich herum schmeißt. Er hat gesagt, dass er es in Ordnung findet, dass ich es mache. Und ich glaube, das ist das höchste der Gefühle, was er
vorbringt. Das ist ein ganz großes Kompliment in Ordnung. Von Rainer.
Ja. Er findet es in Ordnung. Ja. Ja.
Also ich war ihm kein Dorn im Auge und er hat auch, habe ich über die Produktion mitbekommen, sich meine Sendungen und das, was ich vorher gemacht habe, auch immer angeguckt und hat dann immer gesagt, ja, ist schon okay, was sie macht.
Aber das,
und ich glaube, besser kann es nicht laufen.
Nein, aber ist das nicht auch so ein bisschen so eine Männerkrankheit? Also mal einfach mit zur rechten Zeit weitergeben und eben auch vielleicht mal 3 nette Worte finden und sagen, hey, meine Zeit ist jetzt hier vorbei. Zora, vielleicht lädst du mich noch mal einmal im Jahr ein in die Sendung. Wir kochen was gemeinsam, einfach mal mit einer Leichtigkeit weitergeben.
Ach Conny, ich würde das nicht am Geschlecht festmachen. Ich glaube, das ist einfach eine Charakterfrage.
Ich finde, bei Männern ist das mehr als
ja?
Ja.
Okay.
Ja.
Also das ist so. Ich hätte mich auf jeden Fall gefreut, wenn er es gemacht hätte, weil ich finde, wenn du einen Job 33 Jahre lang gemacht hast und so weit in der Öffentlichkeit stehst und den Sender so weit geprägt hast, dann finde ich es schon fast irgendwie ein bisschen traurig, wenn du dann nicht mal den Mumm hast zu sagen, natürlich mache ich eine Abschiedssendung, natürlich übergebe ich Zora den Staffelstab auf dem roten Sofa oder so. Mhm. Also ich fand es schon echt auch für ihn einfach total schade, dass er mit sich selber so viele Probleme hatte, dass er das nicht machen konnte.
Ich muss zugeben, ich habe die ersten Sendungen, wenn Zora da war, habe ich auch nicht mit ihr gesprochen, weil es ist totale Konkurrenz.
Genau, weil du ja so ein Typ bist, ne?
Mir wurde gesagt, Conny, mach dir keine Sorgen, Zora, sie braucht einen Moment, sie taut schon noch auf, gib ihr genau. Zeit.
Nein, aber ich finde das toll, also das ist doch super, also jetzt sind wir ja beide sozusagen als Kolleginnen in der Küchenschlacht, aber diese Leichtigkeit, einfach mal zu sagen, hey, man kann sich auch mal was teilen. Man muss doch nicht irgendwie immer da alleine stehen und deswegen ist man ja selber nicht.
Voneinander lernen.
Ja.
Ja.
Finde ich auch voll cool.
Man weiß nur nicht, ich meine, das hat vielleicht auch gar nichts mit dir zu tun, aber wenn da natürlich von Senderseite was gekommen ist und man dann vielleicht eine Sendung nicht ganz freiwillig abgibt oder abgeben muss. Ne,
doch,
dann,
das war ja freiwillig.
Okay. Das,
er ist 70 geworden, er wollte es, also er wollte gerne in Rente gehen.
Okay, gut.
Über 25 Jahre in der Branche ist er erfolgreich, ob bei Silbereisen oder Zarella. Er gehört quasi zum Inventar der deutschen TV-Landschaft. Ladies and Gentlemen, hier ist Olli P.
Hallo ihr Lieben, danke für die Einladung. Das ist ganz schlimm, was du da gerade gemacht hast, weil das hört sich so positiv und so gut und so viel an.
Ja, aber das ist doch so.
Aber mir ist ein Entree meistens lieber, wenn man sagt, und hier ist Olli. So, das heißt, dann ist so, die Erwartungshaltung ist dann aber auch recht niedrig und dann kommt man locker drüber. Also, wenn du das so anmoderierst, das heißt, jetzt muss ich ja hier richtig performen, meine Güte.
Nein, du weißt doch, wir sind in unserem kleinen, intimen Rahmen hier und du warst ja auch schon mal bei uns, bist ja quasi Iswas Hase Gast der ersten Stunde, Olli.
Absolut.
Und freue mich umso mehr, dann heute auch zu dieser besonderen Folge auch dann wieder mit am Start sein zu dürfen. Ich freue mich sehr, euch beide zu sehen.
Welche Show magst du lieber, Silbereisen oder Zarella?
Oh, das kann man gar nicht so. Also Menschen denken, jetzt muss man sich entscheiden. Nein, man muss sich gar nicht entscheiden. Ich kann sagen, ey, ich finde das bei Florian toll, weil es so ein Feel-Good-Ding ist, geht mehr in Richtung klassischer Schlager und eine schöne Familienwohlfühlwelt. Und Giovanni mit der Liveband und auch mit Duetten, die dann da stattfinden, geht halt mehr auch in eine Pop-Richtung. Deswegen ist es von der musikalischen, auch wenn man denkt, ja, da sind doch hier und da immer ähnliche Gäste oder so, sind das zwei andere Ansätze und bin gerne sowohl dort als auch dort zu Gast. Und mal ganz ehrlich gesagt, wäre auch ganz schön doof von mir, wenn ich jetzt
das würde ich aber auch mal sagen.
Bevorzugen würde.
Das ist wie die Frage, ja, was ist denn Ihr Lieblingsrestaurant? Ich habe kein Lieblingsrestaurant.
Genau.
Das geht einfach nicht, weil es gibt so tolle, unterschiedliche Restaurants. Das kann der einfachste Italiener sein oder das Drei-Sterne-Restaurant. Und,
ich stelle trotzdem manchmal solche Fragen, weil ich es einfach lustig finde, wie man sich dann rausreden muss.
Macht doch nichts. Du hast ja jetzt von uns beiden eine Antwort bekommen.
Aber auch da, ne? da kommen Leute in Teufelsküche.
Ja, ja.
Und man denkt, aber ihr müsst doch jetzt, also, dann antwortet doch halt einfach nicht. Also nur weil.
Olli, ich sag dir, wie ich auf diese Frage gekommen bin. Ich bin durch einen anderen Podcast auf die Frage gekommen, und zwar den Podcast von Matze Hilscher. Kennst du wahrscheinlich auch, Hotel Matze. Da war nämlich Giovanni.
Da war Giovanni zu Gast.
Genau, da war Giovanni zu Gast und Giovanni hat so ein bisschen erzählt. Das ist übrigens eine ausgesprochen tolle Folge, die ich jedem empfehlen kann, auch wenn wir unserer Konkurrenz jetzt da was. Nein, ist ja egal, wir sind ja alle eine Branche.
Ich habe von Hotel Matze gehört.
Nee, natürlich nicht. Also, er hat ein wirklich tolles. Leben. Was jetzt echt?
Nö.
Ich auch nicht.
Nein?
Nee.
Müsst ihr mal machen. Doch, ist wirklich gut.
Wieso müssen wir es machen?
Weil das.
Wenn es selbst entscheiden. Weil es gut ist. Ja, aber dann höre ich jetzt machen.
Hör dir die Folge mit Giovanni an. Jetzt komme ich nämlich zu meiner Frage, die sich mir dann auch irgendwie eingebrannt hatte. Er hat erzählt relativ lange über eine echte Scheißzeit, die er hatte, bevor er jetzt so groß wurde. Und da habe ich mir auch die Frage gestellt, weil ich kann mich auch an keine Zeit bei dir so erinnern. Gab es mal bei dir eine Zeit, wo du so richtig einen Durchhänger hattest in der Karriere? Nee, ne?
Jein. Also es gab von mir mal einen selbst eingeleiteten, in Anführungsstrichen, Durchhänger, wo ich einfach nur, ich hatte keinen Spaß mehr an der Musik. Und habe dann, ich weiß gar nicht, wann das war, war das 2006 oder so? Also ich glaube, es war, was ja dann viele Leute erzählen, ich kann das ja alles nachvollziehen. Du fängst an mit Musik machen, also entweder bist du halt der Supermusiker und machst das und spielst die tausend Instrumente und machst das schon seit der Schule und kommst halt so daran. Bei mir war es, ich habe halt in Serien mitgespielt, wurde angesprochen, hey, möchtest du das nicht ausprobieren? Und dann bist du halt in einer anderen hierarchischen Position, weil dann sagt dir Sender, Plattenfirma, Produktionsfirma so, jetzt wird der Song gemacht und das ist dein Text, bitteschön, jetzt stelle ich da ans Mikrofon. Das ist auch fein. Es hat sich auch eine Zeit lang sehr fein angefühlt und irgendwann habe ich nur für mich gemerkt, so, boah, nee, ich würde also mich gerne da kreativ mehr einbringen, weil ich merke, das ist wirklich etwas, Also was jetzt nicht nur gekoopt wird, sondern das ist wirklich in mir, würde ich gerne rauslassen. Und dann hast du gemerkt, schade, lässt dich gar keiner. Und dann habe ich, als dann irgendwann ein Vertrag verlängert werden sollte, habe ich gesagt, nee, danke, ich glaube, dann reicht mir das hier. Und dann hat das, glaube ich, so 5-6 Jahre gedauert. Und so bin ich zum Auflegen gekommen mit einem Kumpel, dass ich überhaupt wieder Spaß an Musik hatte, aber eigentlich nur aufgelegt habe. Und dann haben mal Leute bei den Auftritten gesagt, hey, sing doch mal das mit, mach doch mal das und das. Und dann habe ich das mal in einem komplett anderen Umfeld, wo es gar nicht um Fernsehsendung, Kamera, Einschaltquote, Verkaufszahlen, sondern, hey, ist das jetzt ein Club oder eine Party? Jetzt stehe ich hier mit dem Mikrofon und mache das ein bisschen. Ich so, boah, es macht richtig Spaß. Und das war dann wieder der Kickoff, dass ich mir gedacht habe, ich glaube, ich möchte das wieder machen, aber jetzt nach meinen Regeln. Und das ist dann, verstehe ich dann gut, wenn das Leute sagen. Und das hat dann gar nichts mit damit zu tun. Es muss auch genauso kommerziell erfolgreich sein. Es ist manchmal auch für einen selbst ganz, ganz erfolgreich und wichtig, wenn du sagst, cool, ich habe jetzt alle Videos mir selbst ausgedacht, gedreht, schneiden lassen, das Artwork selbst entschieden, das neue Logo entwickelt, die Songs zusammengestellt, vom ersten bis zum letzten Moment so ein Album begleitet. Und dann kann ich jetzt sagen, jetzt ist es ein Album von mir. Und das waren früher auch Alben, wo ich dabei war, aber dieses Mal alles zu machen. Und ab seit dem Moment macht es mir wieder richtig Spaß. Aber das war eine Phase, wo man vielleicht hätte von außen denken können, ach, das läuft ja nicht. Nee, also ich wollte nicht, dass das läuft, weil es sich einfach nicht gut angefühlt hat.
Sie hat im Grunde genommen alles im TV gemacht, was man eigentlich machen kann. Aber auch im Theater ist sie auf vielen Brettern in dieser Republik unterwegs. Sie ist eine wahnsinnig nette, wie ich finde, nahbare, fröhliche Person. Es ist immer lustig, wenn man sie trifft. Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Hier ist Janina Hartwig.
Hallo, hallo, hallo.
Hallo, wie Janina.
Schön. Hallo, grüß dich, meine Liebe. Wie schön, dass wir jetzt endlich mal zusammenkommen. Das hat ja so ein bisschen gedauert, Dennis, ne?
Meine Güte, das wollte ich dich auch gerade fragen. Es hat gedauert, in der Tat. Ja. Ich glaube, das war fast die, weiß ich nicht, 8. Anfrage oder so. Du bist wahnsinnig viel unterwegs.
Ja. Ja, ich war wahnsinnig viel unterwegs. Einmal habe ich ja ganz in deiner Nähe Theater gespielt, in deiner natürlich auch, liebe Conny, am Winterhuder Fährhaus. Da habe ich über die Weihnachtszeit gespielt. Das war total schön, endlich mal in Hamburg spielen zu dürfen, weil die Stadt ist einfach ein Traum. Nur mit einer Einschränkung, der permanente Regen in dieser Zeit. Also echt.
Also das heißt, da haben wir ja gerade rausgehört, du kochst auch richtig und richtest dich da auch richtig häuslich ein dann in den Städten?
So gut es geht, ja. Ich nehme dann zum Beispiel immer meine eigenen Kopfkissen mit.
Das ist auch wichtig. Ich nehme mir, wenn,
ja, total. Klar, also ja. Das ist so, dass man gut schläft zum einen. Ja. Und das finde ich, komischerweise schlafe ich woanders immer besser als zu Hause. Zu Hause wache ich immer in der Früh auf und denke mir, oh, ich habe noch so viel zu tun. Ich muss raus. So, und wenn ich woanders bin, dann bleibe ich auch noch mal liegen. Ja. Und die Vorstellung ist ja erst abends oder die Proben sind erst um 10 oder so. Ja. Und dann lasse ich einfach so einen Tag auch mal langsam angehen. Ja. Aber ich nehme ja auch gerne mal meine Kaffeemaschine mit, weil mein zweiter Vorname, sage ich immer, ist Kaffee. Und ein gutes Messer nehme ich auch mit. Und dann richte ich mich ein. Dann gehe ich einkaufen und hole mir gute Sachen, dass ich mir also einen guten Salat mal machen kann. Ich bin eigentlich zu faul, für mich selber zu kochen. Da mache ich immer, meistens immer die schnelle Nummer. Ich weiß nicht, wie ist denn das bei dir, Conny? Kochst du für dich selber? So alleine?
Ich koche tatsächlich in der Woche gar nicht, außer bei mir im Restaurant oder in der Kochschule. Ja. Und wenn wir dann tatsächlich mal zu Hause sind, dann aber auch wirklich eine schnelle Pasta, einen Salat, so wie du es gerade gesagt hast. Ja.
Ja. Das. Und du, Dennis?
Ich koche hin und wieder auch mal für mich, aber auch nur so in begrenztem Maße, mal ein paar Ravioli, mal ein paar, eine Pasta. Ich mache wirklich auch sehr viel Pasta. Da haben 60 Folgen Polettos Kochschule abgefärbt auf mich. Da habe ich von Conny wirklich sehr, sehr viel gelernt.
Ja, das glaube ich.
Und ich bin aber auch ein großer Verfechter der ganz normalen, simplen Brotzeit. Ich liebe, wenn du ein gutes Bauernbrot hast und du hast frisch eingekauft.
Nur ein bisschen Butter und ein bisschen eine Prise Salz drauf.
Du, ich habe gestern Abend habe ich mir ein Bauernbrot gemacht mit Butter und mit Schnittlauch und ein bisschen Salz. Und das war's. Ja. Ich war der glücklichste Mensch. Ich habe mir ein Glas Wein dazu eingeschenkt und das hat mir gereicht. Ja. Das ist großartig.
Ja, das glaube ich.
Geht dir dieses Rolling Stone-Leben manchmal auf den Geist?
Ganz so ist es ja nicht. Schau mal, ich habe ja nun 15 Jahre um Himmels Willen gedreht. 15 Jahre.
Ja, Wahnsinn.
Und zwar in München, Landshut und Umgebung. Ja, Landshut ist eine Stadt in der Nähe von München.
Kenne ich, wohnt eine Freundin von mir.
Ja, genau. Und das hieß aber, ich kam abends nach Hause. Ja, also ich bin 15 Jahre immer nach Hause gekommen vom Arbeiten. Und was auch notwendig war, weil als ich das begann, war mein Sohn 2. Und als ich dann um Himmels Willen aufhörte, war der schon fast erwachsen. Jetzt ist er 20. Weißt du, also das ist schon der Wahnsinn. Ja. Und ich hatte ja die Verpflichtung eben als Mutter natürlich auch. Und ich wollte ja auch zu Hause sein. Und das ist schon ein großes Geschenk gewesen. Viele, viele meiner Kollegen und Kolleginnen, die, ja, was weiß ich, die wohnen in Wien und drehen in Hamburg oder so, ja. Und zwar dann eben, wenn du in 90 Minuten drehst, dann bist du 4 Wochen weg, wenn du eine Hauptrolle spielst, ja. Das ist schon ein Riesengeschenk gewesen über eine Serie, die über so einen langen Zeitraum ging, dass ich dann abends nach Hause kam. Jetzt bin ich zwar, also ist ja um Himmels Willen abgesetzt, wir drehen das ja nicht mehr. Mein Sohn ist ausgezogen, der lebt jetzt in Wien, also mütterliche Pflichten habe ich auch nur noch bedingt. Und jetzt kann ich eben wieder so eine Sache machen, wie eben mal 3 Monate in Hamburg spielen. Ja? Und das genieße ich schon, das mag ich schon gern.
Du hast einen sehr emotionalen Post auf Instagram zu Fritz Weppers Tod verfasst oder mehrere. Wie sehr hat dich das mitgenommen? Ich meine, du hast gerade erzählt, das waren 15 Jahre, ne?
Ja. Also natürlich ist das eine sehr emotionale Sache für mich gewesen, wobei sie nicht unerwartet kam. Ja, also der Fritz war schon längere Zeit ziemlich krank und ich kenne keinen Menschen, der so unfassbar viel Lebenswillen hatte, der von einer Zähigkeit sich immer wieder auf die Beine gestellt hat. Also schon in unseren letzten, sage ich mal, 1-2 Jahren war er schon sehr krank. Und wenn man genau hinschaut, dann sieht man das auch. Ja, so. Und ich war ja nach dem Aus von Um Himmels Willen lange mit, also immer mit ihm in Kontakt und hatte ihn auch besucht. Dann, als er auf der Palliativstation dann lag, im Hospiz besser gesagt, und es war zu erwarten. Aber wenn es dann so weit ist, dann ist es schon, immer traurig, wenn also ein Mensch geht, mit dem man so viel Zeit verbracht hat, ja, also beruflich gesehen. Und was mich sehr, 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 sehr glücklich gemacht hat und friedlich gestimmt hat, war, dass ich wirklich 4 Tage vor seinem Tod ihm noch einen letzten Wunsch erfüllen durfte mit dem Wünschewagen. Der Wünschewagen ist ein Hilfsprojekt vom Arbeiter-Samariter-Bund, da bin ich Projektpatin. Und Fritz hatte sich gewünscht, er möchte noch mal in den Zirkus Krone. Und ich habe es geschafft. Ich habe ihn dahin gefahren und er durfte die Vorstellung da besuchen. Der war noch toll, die Leute vom Zirkus Krone, weil er hat dort oft gespielt bei Stars in der Manege. Und dass ich das nochmal durfte, ja, ihn da so einen letzten Wunsch erfüllen, das hat mich sehr, sehr friedlich gestimmt. Und für ihn war es nochmal eine große, ja, so es ist, also wir, die wir das betreiben, es ist ein Projekt, was sich nur aus Spenden finanziert. Wir haben die Erfahrung gemacht, die Sterbenden können dann leichter loslassen, wenn sie so einen letzten Wunsch erfüllt bekommen. Und die Angehörigen auch, ganz wichtig.
Ich freue mich riesig, Johannes B. Kerner ist bei uns.
Danke für die Einladung, meine beiden. Vielen Dank.
Herzlich willkommen.
Und für die freundliche Begrüßung, das ist ja, eigentlich könnten wir schon Schluss machen. Also für mich hat es sich schon gelohnt.
Eigentlich hast du mir auch fast ein bisschen Kochen beigebracht.
Naja.
Nein, wir treffen uns deshalb, weil, und das habe ich heute zum Beispiel auch als erstes erfahren, Conny, wir wissen eigentlich relativ viel voneinander, aber du hast mir gerade erzählt, dass du von Johannes quasi entdeckt wurdest?
Ja, das hört der NDR nicht gerne, aber es war tatsächlich Johannes. Es war in meinem alten Restaurant. Ich hatte noch keine eigene Kochschule und ein Stammgast von mir und guter bekannter Freund von Johannes hat einen Kochkurs nur für Herren ausgerichtet. Die Damen durften hinterher mit den Kindern dazukommen und wir lernten uns kennen. Es war ein unfassbar lustiger Nachmittag. Ja, und da war diese Kerner-Sendung ganz, ganz neu und dann hat Johannes gesagt, sag mal, hast du schon mal gehört, Kerners Köche? Und dann habe ich gesagt, ja, logisch, habe ich das gehört. Ja, hast du nicht mal Lust, vorbeizukommen? Und so bin ich dann das erste Mal im Fernsehen gewesen.
Nein.
Ja.
Wahrgenommen habe ich jetzt Kochen im Fernsehen das erste Mal logischerweise mit Alfred Biolek, ne, der vor dir dran war, von 94 bis irgendwie 2007 oder sowas.
Ne? Relativ lange gemacht, ja. War ein anderes Konzept. Es gibt noch eine weitere Sendung, die für mich eine gewisse Prägung hat.
Okay.
Und die heißt Lirum Larum Löffelstiel. Das war eine Kinderkochsendung im ZDF. Und dazu gab es auch ein Begleitbuch, das war so ein Ringheft, ich habe es noch zu Hause, Lirum Larum Löffelstiel. Und da wurde sowas gemacht wie Rosinenschnecken gebacken oder Spaghetti Napoli, hieß glaube ich damals noch Spaghetti mit Tomatensauce.
Und das heißt, hast du das als Kind geguckt oder warst du da schon?
Das habe ich als Kind geguckt und ich habe, habe ich an einem Kochkurs teilgenommen in einer Kirchengemeinde und die haben praktisch einen Kochkurs gemacht, anhand dieses Buches von Lirum Larum Löffelstiel. Und da war es immer so, da wurde man als Kind, ich war vielleicht 9 oder sowas, wurde man abgegeben nachmittags und dann wurde unter Anleitung gekocht in dieser Kirchengemeinde. Und am späten Nachmittag um 6 oder 6:30 oder was, kamen dann die meistens Mütter dazu und mussten das dann essen.
Du warst von der Straße weg.
Gut, ich war ganz genau, ich war für den Moment mal von der Straße weg. Und das hat mich, also es ist meine früheste Erinnerung daran, dass ich mich für Kochen interessiert habe. Wir hatten eine Sendung, im Grunde genommen ist George Clooney schuld, sagen wir immer, wir hatten eine Sendung vorbereitet, da war uns zugesagt von der Verleihfirma der Cast von Ocean's 11, von dieser Gauner-Komödie, sage ich mal. Und zwar mit Brad Pitt, mit Matt Damon, mit Julia Roberts und mit George Clooney. War's ja jetzt mal keine schlechte Besetzung.
Das ist mal ein Line-Up.
So, haben wir gesagt, ja, das könnten wir uns vorstellen. So, die Geschichte war, wie die Geschichte war, nämlich Woche vorher hat George Clooney einen Bandscheibenvorfall. Sagt man. Matt Damon war auch unpässlich. Julia Roberts reiste gar nicht nach London zu der Promo, was dann die Reise, Weiterreise nach Hamburg sozusagen ein bisschen schwieriger gestaltete. Und wir haben auf einmal gemerkt, da schwimmt uns eine Sendung weg. Also, da muss man ja dann auch so ein bisschen vorplanen, nur noch ein paar Tage hin. Und wir hatten zufällig für den Tag davor eine Sendung geplant mit Fernsehköchen und hatten uns vorgenommen, wir reden einfach mal eine Stunde mit Fernsehköchen, bevorstehendes Weihnachtsfest, und fragen die mal, wie schafft man's, cool, lecker, zeitgemäß, vielleicht sogar gesund zu kochen.
Vielleicht
gesund. Ohne dass es, ja, sonst ja Weihnachten mächtig und was weiß ich so, aber irgendwie easy durch den Heiligen Abend und ohne dass es Stress in der Familie gibt. Vielleicht sogar, dass alle ein bisschen mitkochen und so. Und das war das Prinzip der Sendung. Und da sollten halt so Menschen wie Johann Lafer und so weiter haben dann darüber berichtet. Und in der Not, und anders kann ich es gar nicht sagen, in der großen Not war dann eine Idee, dass wir gesagt haben, Mensch, wenn die doch alle da sind, dann lass uns doch einfach mal aus Spaß jetzt machen wir nur Kochsendung. Jetzt, und dann, die reden da so über das Kochen, dann sollen sie mal ran. Sollen sie das mal beweisen, sozusagen. Und dann sind die alle einen Tag länger geblieben und über Nacht haben wir aus unserem Talkshow-Studio, in dem sonst Helmut Kohl, Bill Clinton und ich sag mal Dieter Bohlen und Verona Feldbusch sich die Klinke in die Hand gegeben haben, haben wir eine Kochshow gemacht. Als ich zum ersten Mal diese Samstagssendung, das ist ja so das, was man die Sportschau nennt, also Samstags-Bundesliga, das war am 6. März 1993, da habe ich zum ersten Mal die Samstagssendung moderiert. Und das war sozusagen mein berufliches Ziel. Das wollte ich einmal. Und interessanterweise war das ein super Kollegenkreis, nette Leute, ambitionierte, wilde, jung. Es war eine herrliche Zeit. Und ich hatte mein Ziel erreicht und die Sendung ist vorbei. Es ist, was weiß ich, 7:50 oder so. Und es gibt eine kurze Flurschelte, also so eine Mini-Kritik. Anschließend stehen alle zusammen. Und dann gehen alle in alle Himmelsrichtungen. Weil die Sendung machten im Hintergrund, für die war das nicht die erste Samstagssendung. Weil die haben das schon oft gemacht. Für mich war es halt die erste Samstagssendung. Das fand da aber gar keine besondere Beachtung, weil war halt eine normale Sendung. Aber für mich war es speziell. Und dann bin ich danach essen gegangen. Wir haben im Studio Hamburg produziert und schräg gegenüber vom Studio Hamburg gab es einen Italiener. Bin neulich vorbeigefahren, ist jetzt glaube ich ein Grieche. Damals war es ein Italiener. Und bin da rein und habe eine Pizza gegessen mit Thunfisch und Zwiebeln. Und habe mich auf eine Art und Weise glücklich gefühlt, weil das war ja mein Lebensziel, aber auch einsam. Ich war da alleine. Ich war alleine essen. Und genau in diesem Spannungsfeld zwischen großem Glücksempfinden, weil man etwas erreicht hat, was man immer wollte, und ganz vielen Fragezeichen. Ich neige null zu Depressionen, also so, ja. Aber es gibt dann schon so Momente, wo du einfach mal, wow, das, so ist das, so fühlt sich das also an. In diesem Spannungsfeld habe ich mich hin und wieder bewegt, auch bei anderen Sendungen. Als zum ersten Mal Bundeskanzler Kohl in der Sendung war oder so, habe ich auch danach da gesessen und habe gedacht, ey, das jetzt war der Dicke da. Das war der unfassbar verrückt. Ja, so. Oder Bill Clinton oder sowas, wo man echt darauf hinarbeitet, dass man die mal vor die Flinte bekommt. Und ja, so ist das. So fühlt sich das an.
Naja, ist man beim Fernsehen ja eigentlich auch nicht allein. Das ist ja keine One-Man-Show, das hast du ja auch schon erwähnt. Das ist ja immer ein großes Team dahinter. Aber trotzdem gibt es ja so Momente, da ist man dann doch, gerade als Protagonist irgendwie, auf weiter Flur.
Nochmal, ich nehme mich da gar nicht wichtig. Da müssen Zahnräder ineinander. Es geht nicht ohne Licht, nicht ohne Ton. Es geht bei großen Shows nicht ohne Protagonisten. Manche, die singen, manche, die quizzen. Also manche nie alleine. Und trotzdem gibt es danach so einen Moment, wo du einfach in deiner Garderobe gehst und wo du, ja, was weiß ich denn, hast du 3 Stunden produziert, dann musst du einmal dahin gehen, wo auch der Kaiser zu Fuß hingeht und dann machst du die Krawatte ab oder das Hemd auf und dann stehst du da in der Unterbux und dann ist aber auch schnell wieder ganz normal alles. Mhm. Sind Momente, die können, schwierig ist das falsche Wort, die können komisch sein. Ich mag es eigentlich ganz gerne, weil man dann nach all dem Licht und nach all der Lautstärke und nach dem Applaus und so weiter, dann auch ganz schnell wieder sehr festen Boden unter den Füßen hat und sozusagen die Tatsachen kennt. Ich nehme Herz für Kinder als Beispiel. Ja, da machst du immer Anfang Dezember große Gala, wahnsinnig viele Menschen, irrsinnig aufwendig und es macht Riesenspaß, das mit vielen anderen Kolleginnen und Kollegen zusammen zu domptieren. Du machst den ganzen Kladderadatsch am Nachmittag schon mal, Generalprobe, so 14:30 bis 17:30. Dann abends die Live-Sendung 2015 bis was auch immer, von 11, halb 12, so in der Größenordnung. Da bist du auch körperlich einfach echt noch wirklich reif. Also dann bist du platt. Allein vom Rumgehen, vom Stehen, vom Konzentrieren, wenn ich da ein Glas Champagner trinke oder Wein, bin ich doom. Das geht sowas von unmittelbar in den Blutbahn. Das ist unfassbar, ja? Weil man einfach so platt ist. Aber es ist auch schön, man hat was geleistet. Man kann dann später dann mit den Kolleginnen und Kollegen, weil man es ja gemeinsam geschafft hat, hoffentlich was feiern, wenn alles geklappt hat und so. Aber es gibt eben diesen kleinen Moment, wo man sehr geerdet wird und das ist auch gut, dass der.